Schön. Seid gegrüßt nochmal von mir. Jetzt kann gleich die Präsentation mit der ersten Folie starten. Okay, das ist heute das Thema. Under Sorrow, unter Problemen, unter Sorgen, unter Leid stehen auch wir Christen. Das haben wir gerade gehört. Danke für eure ehrlichen Zeugnisse. Danke, dass ihr so euer Leben mitgeteilt habt. Und es ist wunderbar zu hören, dass Jesus in all dem helfen kann, drinne steht, durchhilft. Das ist eine Botschaft, die ich mir wünsche, dass ihr die heute alle mit nach Hause nehmt. Erstmal, heute ist ja ein historisches Datum, das seht ihr da. 14. Jahrestag vom 9/11. Was da los war, das hat mich damals voll erwischt. Zufällig habe ich gerade in der Zeit, als das passierte, ZDF angeguckt und dann mitgekriegt, wie erschüttert der Nachrichtensprecher war, der da berichtet hat. Live das mitzuerleben, wie da zwei Flugzeuge im World Trade Center reinrauschen und die dann abbrennen und zusammenfallen. Das war ein Hammer. Das war hammerhart. Also ich habe gemerkt, dass es nicht nur mir so ging, sondern vielen damals. Das hat fast die ganze Welt erschüttert. Alle, die das miterlebt haben per Fernsehen oder dann über die Nachrichten mitgekriegt haben, was an dem Tag passiert ist, die waren erschüttert bis ins Letzte. An dem Abend war in Annaberg dann so ein biblischer, christlicher Abend, bin ich hingegangen und es hat mir total geholfen, dass in der Situation, was da war, wo man aufgefangen wurde, in der Situation, wo wir hingehen konnten, und es dann nicht nur um das Thema ging, das Schreckliche, sondern die Antwort Jesus mit durchkam. Später hat mir sehr gefallen, als ich einen Film gesehen habe, da heißt das World Trade Center. Da ging es darum, wie Feuerwehrleute kämpfen, um Leute zu retten und dann selber dort reinkommen in diese Sache, wo es verschüttet wird und sie dann mit unter Trümmer kommen. Und einer von denen, der hatte dann das war auf der DVD, die habe ich mir dann gekauft, drauf im Zusatzmaterial, hatte der eine Erscheinung von Jesus. Ich weiß nicht, ob das auf Tatsachen beruht, aber mir hat das in dem Film gefallen. Dem ist Jesus mitten in dem Leid erschienen, begegnet. Und er hat dort mit Jesus geredet in seinem Todeskampf. Er hat es überlebt, also es beruht auf wirklich Feuerwehrleuten, die das überlebt haben, dieser Film. Ob der nur das genauso erlebt hat, weiß ich nicht, aber es schien mir fast so, dass die, denn die haben es ja dann rausgeschnitten, im offiziellen Film ist das dann nicht zu sehen, aber im Zusatzmaterial sieht man, was für Szenen da vorbereitet waren. Und ich vermute, der hat was erzählt von dem, was der erlebt hat, mitten im Leid, Jesus. Das ist was Wunderbares, dass das erlebt wird, dass Menschen das erleben, mitten im Leid bin ich nicht alleine. Bin ich nicht allein gelassen, sondern wie wir es in den Zeugnissen jetzt gehört haben, es gibt einen, der heraushilft. Das ist wunderbar. Aber was war erstmal los? Vor 14 Jahren, die Anschläge haben immerhin den Tod von 3000 Menschen verursacht. Und ich denke, da waren genauso Christen und Nichtchristen betroffen. Da hat es 3000 Menschen betroffen. Terroranschläge in Amerika. Und die Reaktion Amerikas hat wieder viele tausende Menschen betroffen. Sie haben damit den Krieg in Afghanistan, der 2001 losging, begründet, dass sie antworten müssen auf den Terrorismus. Dann den Irakkrieg, der 2003 begonnen wurde, haben sie genauso gesagt, wir müssen den Terrorismus bekämpfen. Es hat wieder zigtausendmal Tod gebracht. Bin Laden bekannte sich 2004 erstmals als Initiator der Terroranschläge und er wurde am 2. Mai 2011 von US-Soldaten getötet. Könnte man denken, na nun ist endlich da ein Stück Ruhe reingekommen. Aber das, was uns die Nachrichten bringen bis heute, zeigt uns, die Kriege sind weltweit nicht weniger geworden. Im Gegenteil, was in Syrien los ist, im Irak immer noch, ist einfach nur schrecklich. Die größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg ist global gesehen zurzeit im Gange. 60 Millionen Menschen sind unterwegs auf der Flucht. Viele aus Kriegshintergrund, manche auch aus erbärmlichen, ärmlichen Verhältnissen, die einfach fliehen wollen aus dem Elend, was für sie einfach nur Leid ist. Wo sie sagen, ich halte das nicht mehr aus, so weiterzuleben. Und was noch grässlicher ist, andere wirkliche Terroristen nutzen das aus, dass Deutschland mit offenen Armen sagt, ihr Flüchtlinge sollt bei uns im Land eine Zuflucht kriegen, und schleusen IS-Terroristen dann auch in die Länder, die eigentlich Flüchtlinge aufnehmen. Getarnt als armer Flüchtling, haben Zeitungen berichtet, dass schon wieder einige IS-Leute bei uns im Land entlarvt worden sind und so in Asylheime gekommen sind, getarnt als Flüchtlinge. Was dahinter steht, kann man sich denken, weiteres Leid, immer wieder Leid und Elend, was davon ausgehen, nicht nur kann, sondern manchmal wirklich ausgeht. Viele sind betroffen. Am Anfang hat es jemand so ausgedrückt, wir können dankbar sein, wie es uns geht, sinngemäß. Wir sind zurzeit noch gut dran. Und das ist ein Geschenk, wir können Gott danken. Aber, wie wir es gehört haben, auch mitten in einer ganz normalen Schule in Deutschland gibt es Mobbing. Erlebt man sowas. Mitten in einem Deutschland, wo es uns eigentlich gut geht, erlebt man Missbrauch und andere schlimme Sachen des Leides. Mitten in Deutschland gibt es Elend auch durch Alkohol, Drogen und andere Sachen. Das Leid macht nicht vor uns Halt, wenn wir Christen werden. Das ist ein Hammer, aber das ist die Wahrheit. Ist wunderbar rübergekommen in den Zeugnissen. Es ist einfach wahr. Für uns Christen ist das Leid eine doppelte Herausforderung. Warum? Weil oft Nichtchristen damit begründen, ich kann nicht an Gott glauben. Wo soll da Gott sein, wenn der so viel Leid zulässt? Das ist unmöglich. Nächste Folie. Hier sieht man mal die Ruinen der Frauenkirche, wie es noch vor einigen Jahren aussah. Zumindest in DDR-Zeiten hat man in Dresden dieses Bild vorgefunden. Das war ein Mahnmal gegen den Zweiten Weltkrieg, hat man immer wieder gesagt. Trümmerfeld, Ruinen, das war übrig von der Frauenkirche. Wenn man dann sagen würde, im Vergleich, ich kann nicht an einen Architekten glauben, von so einem Trümmerhaufen. Wenn nur Trümmer hier sind, eine Ruine, kann es nie einen Architekten gegeben haben. Da ist man auf dem Holzweg. Es gab einen sehr guten Architekten. Die Trümmer sind wieder genommen worden und wieder zusammengesetzt worden. Und inzwischen steht die Frauenkirche wieder. Auch mit alten Plänen, die man noch gefunden hat und die überliefert waren vom Architekten, ist dieses Bauwerk entstanden, wo man sieht, da steckt unwahrscheinlich ein genialer Architekt dahinter, hinter diesem Bauwerk, dass man selbst die Ruinen, Trümmerstücke wieder verwenden konnte und die dann etwas dunkler auffallen. Das waren dann wirklich die historischen Steine der alten Ruine, die man wieder einsetzen konnte an der Stelle, wo sie ursprünglich mal gesetzt waren. Ein genialer Architekt steckte dahinter. Und das ist für mich ein guter Vergleich für diese Frage. Wo kann es einen Gott geben, wenn es so viel Leid gibt? Wo kann es einen Architekten geben, wenn es so viel Trümmer gibt? Es gab einen Architekten bei der Frauenkirche und es gibt zum Glück einen Gott, der über dem Leid steht, aber der nicht der Verursacher des Leides ist, sondern man kann in sein architektonisches Handbuch hineingucken, in die Bibel. Wie hat er sich alles gedacht? Und wenn man dort reinguckt, entdeckt man Ursachen, die zu Trümmern in unserem Miteinander führen. Entdeckt man, wo kommt das her und was hilft dabei wieder heraus, wenn es zu Trümmern geworden ist, wenn es Leid gibt, wo kommt es her? Ich habe verschiedene Sachen herausgefunden heute Abend, mal nur vier verschiedene Dinge. Vier verschiedene Ursachen, die zu Leid in unserem Leben führen, und Gottes Hilfe dazu, die will ich euch genauso mitteilen. Das erste Leid, was die Bibel nennt, Adam und Eva, da ging es los. Bei den ersten Menschen auf den ersten Seiten der Bibel. Leid durch Sünde. Sie machen das, wo Gott genau gesagt hat, wenn ihr das tut, dann bringt das Tod. Macht das nicht, ihr sollt leben. Ich habe hier einen Baum des Lebens ins Paradies gesetzt. Ich will, dass ihr lebt. Aber esst nicht von dem Baum, sonst müsst ihr sterben. Adam und Eva haben beide von dem verbotenen Baum, von der verbotenen Frucht gegessen. Sie sind natürlich auf die Schlange, auf den Teufel reingefallen, haben das gemacht, was er ihnen eingeflüstert hat. Ihr werdet klug, wenn ihr das tut. Glaubt nur nicht Gott, der gesagt hat, ihr werdet sterben. Ach was, ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet klug. Dumm sein wollten sie auch nicht. Kann man sich vorstellen. Und mancher will klug sein und probiert erstmal das aus, was Gott nicht gefällt. Das haben sie gemacht. Ausprobiert. Und jetzt merkt man, wie diese Sünde, ungehorsam Gott gegenüber ist immer Sünde. Das war ein ungehorsam Gottes unmittelbaren Wort ihnen gegenüber, wie das zu Problemen führt. Jetzt kommt Gott und will ihnen helfen und sagt, Adam, wo steckst du? Hast du etwa von dem Baum gegessen? Und Adam sagt, ich bin aber nicht dran schuld. Die Eva, die du gemacht hast, Gott, die ist dran schuld. Wisst ihr, was das war? Der erste Ehestreit. Weltweit der erste Ehestreit. Das Problem war, es gab den ersten Ehestreit. Historisch in der Bibel aufgeschrieben. Die Eva wollte auch nicht dran schuld sein. Ja, jetzt konnte sie schlecht sagen, der Adam war's. Die hat dann gesagt, die Schlange, Gott, die hast du auch gemacht. Die musste bestrafen. Wenn jemand bestrafen ist, dann die. Ich vermute, Gott wollte ihnen eigentlich die Chance geben, richtig mit der Sünde umzugehen. Weil Gott immer eine Hilfe hat, wenn man in Sünde gefallen ist. Gottes Antwort, sagt die Bibel ganz klar, auf das Problem Sünde gibt es von Gott eine Hilfe. Und die wollte er schon Adam und Eva anbieten. Er wollte, dass sie das einfach zugeben, was sie gemacht haben. Und er hätte ihnen sicher gern geholfen, da rauszukommen. Aber sie haben es nicht zugegeben. Ist bis heute unser Problem, wenn wir was verzapft haben, was wir genau wissen, war nicht okay, war Sünde. Dann ist das, was uns raushilft, das, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns da heraushilft, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das hat er dort versprochen in seinem Wort. Also, wer weiß, ich habe Mist gebaut, der hat einen Ausweg, den leider Adam und Eva nicht ergriffen haben. Aber wir können ihn ergreifen und ich habe ihn ergriffen. Ich habe das mit 19 Jahren gemacht, bin das erste Mal zu jemand beichten gegangen, zu einem Diakon, und habe mir meine ganzen Sünden erzählt, weil ich vorneweg Selbstmordgedanken hatte, am Ende war. Und ich habe erlebt, ich habe Vergebung empfangen. Das ist erstmal ein Punkt des Ausweges, aber es geht noch weiter. Bekennen, lassen und wiedergutmachen gehört bei der Sünde dazu. Was nützt das, wenn man dann weitermacht? Das hat mir der Diakon, wo ich hingegangen bin, gleich gesagt, Frank, du kannst jetzt deine Sünden bekennen. In 14 Tagen bist du wieder hier und machst dasselbe wieder. Willst du, dass sich was ändert? Ja, habe ich gesagt. Mit dem Scherbenhaufen will ich nie weiterleben. Und da hat er gesagt, gut, dann sag's erstmal dem Herrn Jesus. Lad ihn ein, dass er Herr wird in deinem Leben. Willst du das? Okay, das mache ich. Haben wir zusammen dort gekniet in seinem Arbeitszimmer und da habe ich ihn eingeladen. Herr Jesus, komm als Herr in mein Leben. Ich wusste, als ich nach Hause kam, manches muss ich lassen. Die Poster, die in meinem Zimmer hängen, die muss ich runterrubben von der Wand. Wenn ich da Kiss und AC/DC hängen habe, AC/DC, Highway to Hell, was die singen, das passt mit Gott nicht zusammen. Das muss ich lassen. Diese Musik zu hören, muss ich lassen. Das hat mir der Geist Gottes selber eingegeben. Das hat mir niemand gesagt. Der, wo ich meine Sünden gebeichtet hat, der wusste gar nicht, was ich für Musik höre. Gott hat es mir eingegeben. Und achtet auf das, wenn ihr solche Impulse in eurem Herzen wahrnehmt und mitkriegt, tu das nicht mehr, lasst das. Wenn ihr gebetet habt, Herr Jesus, vergib mir meine Sünde. Und dann merkt ihr so innerlichen Impuls, lasst das. Oder bring das wieder in Ordnung. Das habe ich gemerkt. 14 Tage, nachdem ich bei dem Diakon war, da kriege ich den Impuls, Frank, unter deinem Bett steht noch der Pappkarton, wo geklaute Chemikalien aus der Schule drin sind. Geh zur Schule und schaff's zurück. Oh, wenn man schon 3 Jahre aus der Schule raus ist, Autoschlosser gelernt hat und eigentlich der gemachte Mann ist. dann nochmal zur Schule zu gehen und zu klingeln und ich habe es gemacht. Wenn der Heilige Geist euch erinnert, bringt das in Ordnung, dann macht das. Das bringt Freude in euer Leben. So kommt ihr raus aus dem Problem und dem Leid, was Sünde mit sich bringt. Ich bin zur Schule gegangen in Februarferien, war niemand weiter da als der Schuldirektor. Geklingelt, der macht die Tür auf. Oh, ein Lehrer hätte ich ja gern noch verkraftet, aber ein Schuldirektor, okay, Herr Günther, schönen guten Tag. Ich möchte hier was zurückbringen, was ich in der 10. Klasse geklaut habe in der Schule. Es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen. Können Sie das bitte hier der Chemielehrerin zurückgeben? Der hat nicht schlecht geguckt. Der hat gesagt, Frank, ich nehme deine Entschuldigung an. Und ich hätte heim zu fliegen können. Ich habe gemerkt, das Problem, was ich bis dahin hatte, das schlechte Gewissen, das, was mich gequält hat, war verschwunden. Ich konnte befreit nach Hause gehen. Das Problem Sünde hatte sich geklärt. Wunderbar, machen wir mal die nächste Folie. Ich empfehle euch genauso mit Sünde umzugehen. Aber wir leben in einer Welt, die durch Leid infiziert ist. Leid durch eine mit Sünde infizierte Welt. Seit Adam und Eva muss jeder Mensch sterben. Seit Adam und Eva gibt es einfach Krankheit, die zum Tod führen. Wir alle werden älter, kriegen Falten. Es gibt tolle Filme jetzt, liefen sogar im Kino. Heaven is real. Also, den Himmel gibt's echt. Von einem kleinen Jungen, der den Himmel mal sehen durfte. Cool, lief sogar in Chemnitz im Kino. Man kann sich inzwischen die DVD holen. Ist cool, der durfte was vom Himmel sehen. Der hat dort seinen Opa gesehen. Als er das seinem Papa erzählt, hat der Papa gedacht, das kann ich nicht glauben. Das ist zu utopisch, dass jemand den Himmel sehen darf. Mein Junge, bloß weil sein Blinddarm da hier operiert worden ist. Also, das kann doch nicht sein. Konnte der Pfarrer, der Vater der Pfarrer ist, nicht glauben. Und hat das in Frage gestellt. Und dann hat er gesagt, na, wie sah er denn aus? Und dann hat er so ein Bild von dem alten Opa da geholt, im Alter. Und sagt der Junge, nee, so sah er nie aus. Und dann denkt der Papa, irgendwas ist hier falsch gelaufen. Entweder hat er irgendwas sich eingebildet oder ich könnte es nochmal mit einem anderen Foto probieren. Und dann holt er ein Foto aus so Mittelalter des Opas, 30 Jahre ungefähr alt, und hält das dem Jungen hin und da sagt er, ja, so sah er aus. Finde ich cool. Im Himmel sieht man wieder jünger aus als zu dem Zeitpunkt, wo man von der Erde gegangen ist und gestorben ist. Finde ich ganz mega genial. Gott hat auf dieses Problem, dass wir in einer Welt leben, die einfach kaputt ist, so kaputt, dass selbst Gott sagt, ich muss diese Welt beenden. Ich werde Himmel und Erde vergehen lassen und einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Steht in der Bibel. Gott wird diese Erde nicht reparieren. Auch wenn es noch so viele Umweltschützer und Grüne und so weiter und Christen, die schöpfungsbewusst leben, gibt. Wir kriegen das nicht wieder gebacken. Jeder, der mit dem Auto fährt, pustet wieder Abgase in die Luft. Jeder, der sein Geschirr spült, macht wieder Umwelt kaputt. Immer wieder Gift, 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 wodurch wieder Bäume pflanzen und auch wir Menschen krank werden. Wir können es gar nicht anders. Wir wissen nicht mehr, wie man leben kann in dieser Welt, ohne Gift zu produzieren. Wir kriegen das ohne Gott nicht hin. Das ist ein Problem. Und hier gibt es natürlich viele Probleme, dass wir krank werden. Wenn man jedes Jahr seine Grippe kriegt oder seinen Schnupfen wenigstens, das ist sehr ärgerlich. Das ärgert mich. Man kann natürlich beten als Christ und sagen, Herr Jesus, du bist auch für die Krankheiten ans Kreuz gegangen. Bitte zeig dich mir als Arzt und heile mich bitte aus dieser Krankheit. Und manchmal passieren da krasse Wunder. Aber ich muss ehrlich zugeben, meistens passiert das krasse Wunder nicht. Zumindest hier in Deutschland erlebe ich das so. Wir beten ganz oft und wir freuen uns jedes Mal mörderisch, wenn jemand geheilt wird. Gott kann immer noch Wunder tun. Aber viele bleiben einfach krank. Und man leidet unter Krankheiten. Krankheiten sind nicht schön. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ist nichts Schönes. Die Welt ist kaputt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Aber wir können Gott vertrauen. Und was ich ganz genial finde hier als Antwort auf diese Situation, dieser kaputten Welt, wo das war eine andere Bibelstelle. 1. Johannes 5, Vers 19 steht es so krass, die ganze Welt liegt im Argen. Eine alte Übersetzung. Man könnte sagen, die ganze Welt ist kaputt, wäre modern übersetzt nach Frank Otto. Die ganze Welt ist kaputt, sagt schon die Bibel. Ist alles so kaputt, dass es nicht reparabel ist. Aber der Ausweg für uns, die wir in so einer Welt leben, wo vieles Kaputte uns jeden Tag begegnet, ist Vertrauen auf Jesus, ist Glauben. Das, was die Bibel mit Glauben bezeichnet. Glauben manchmal mitten im Leid. Und das können wir an Bibelstellen festmachen. Ich finde immer ganz genial, was mir hilft, die Bibelstelle Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ist eine Verheißung von Gott. Also wenn du ihn beim Wort nimmst und seinen Versprechen glaubst, dann kannst du sagen, Gott, ich bin jetzt zwar in ganz schönen Problemen, ich bin jetzt zwar mitten in Leiden drinne, gefällt mir nicht, ich wäre lieber raus, bitte hilf mir raus, aber ich will dir glauben, dass du sagst, denen, die dich lieben, ich habe dich jetzt lieb, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das soll mir zum Besten dienen, Herr Jesus. Hilf mir, dass es mir zum Besten dient. Und das kann manchmal die Kraft des Leides brechen, wenn wir uns an solchen Verheißungen Gottes festhalten und da dran festklammern. Eine andere Bibelstelle sagt, Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts. Ist auch ein guter Rat. Sorgen können einen schon fertig machen. Sondern, was soll man tun? In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet, Flehen und mit Danksagung vor Gott kund werden. Wir dürfen Gott um Veränderung bitten. Wir dürfen ihm alles sagen, was uns schwer ist. Wir können ihm das Leid sogar hinschreien und hinweinen. Vor einer Woche haben wir sowas erlebt bei uns in Annaberg. Da waren wir zu einer Jüngerschaftsschule zusammen. Und da ist uns der Heilige Geist richtig nahe gekommen. Da fingen ganz viele von uns dann an zu weinen. Und Gott hat das Leid, was in der Tiefe von vielen im Herzen war, nach oben gebracht und man musste drüber weinen und Gott hat man da drin dann erlebt. Gott hat Herzen berührt und wir waren so verändert hinterher. Wir haben gemerkt, Gott ist uns begegnet. Der ist uns mitten auch in ganz schweren Zuständen nahe gekommen und hat da was getan an uns. Das ist was ganz Starkes und es ging alles los mit einer Lobpreiszeit, wo wir am Anfang Gott gelobt haben. Wenn wir danken, bringt das schon Veränderung zustande. Lobpreis schafft Veränderung. Also wenn ihr denkt, ihr seid mal so schlimm dran, dass ihr auf keinen Fall loben könnt und Gott danken und loben könnt, wenn das unmöglich euch erscheint, dann empfehle ich euch, versucht das gerade. Versucht ein Lobopfer Gott zu bringen. Und es kann passieren, dass Gott die ganze Situation verwandelt. Und ihr merkt, oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das Lob rauskriege. Aber jetzt merke ich, hier begegnet Gott meinem Herzen. Das kann das sein, was einem dann passiert, was wir vor einer Woche erlebt haben. Es war wunderbar, kann man nicht mit Worten wiedergeben, würde auch zu weit führen. Das nächste, Leid als Erziehung Gottes, ist noch was, was die Bibel sagt. Gott benutzt Leid, zum Beispiel Hebräer 12, Vers 6 sagt, wen Gott liebt, na mit dem kuschelt er, würde ich hingeschrieben haben. Wen Gott liebt, mit dem ist er besonders herzlich zusammen. Nein, da steht was ganz anderes. Wen Gott liebt, den erzieht er. Oh. So ein altdeutsches Wort sagt sogar, den züchtigt er. Früher hat man unter Züchtigung als Lehrer einen Rohrstock verstanden und damit den Schülern eins auf die Finger gegeben. Oh, das war eine brutale Zeit. Zum Glück leben wir nicht mehr in der Zeit. Dem Herrn sei Dank, er hat es abgeschafft. Aber Gott erzieht uns, wenn er uns liebt. Und das kann bedeuten, dass wir auch mal so Nasenstüber Gottes oder sogar Leid erleben, was ein bisschen heftiger ist, damit uns Gott auf den richtigen Weg bringt. Zum Beispiel, bei mir war das so, ich wollte nie einen christlichen Beruf lernen, weil ich so viel Spott in der Schule erlebt habe. In der DDR-Schule, da war das doof, wenn man Christ war. Die haben alle nie an Gott geglaubt, die Lehrer nicht, die durften nicht an Gott glauben. Und die Schüler zum großen Teil auch nicht und die haben dann mich auch gemobbt. Und ein lieber Mitschüler, der neben mir saß, der hat gesagt, Frank, solche wie dich, die Christen müsste man an die Wand stellen und erschießen. Toller Schulkamerad, kann ich euch sagen. Das hat mich so richtig erbaut für den Tag. Ich bin da richtig gerne in die Schule gegangen und habe mich neben ihn gesetzt. Ja. Und er hat dann auch noch Hausaufgaben von mir abgeschrieben. Also ich war richtig sauer, kann ich euch sagen. Aber dieses Leid hat einmal dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich will nicht einen christlichen Beruf lernen. Gott hat mich damit aber nicht durchkommen lassen. Ich habe ja dann meinen Traumberuf Autoschlosser mir gewählt. Aber ehe ich den angefangen habe, ist was Schlimmes passiert. Meine Schwester ist in der Schule ohnmächtig geworden. Dann wurde bei ihr Diabetes festgestellt und dann musste die ganze Familie testen bei uns. Urinteststreifen gab es und die haben dann, wenn man Zucker hatte, Zucker angezeigt. Und bei mir hat das Ding Zucker angezeigt. Oh, ich war fertig, kann ich euch sagen. Das hat mich ins Gebet getrieben. Da habe ich Gott dann gesagt, Gott, wenn du machst, dass ich keinen Zucker habe, dann würde ich sogar einen christlichen Beruf lernen. Oh, mein größtes Opfer, was ich mir vorstellen kann. Das Schlimmste, mich dem Mobbing aussetzen. Oh. Ich kann euch sagen, am nächsten Tag, als die das Blut bei mir untersucht haben, war nichts zu finden von Zucker. Aber ein halbes Jahr später habe ich mich dann vor unserem Umzug nach Hermannsdorf in Scheibenberg beworben, Autoschlosser. Nichts war es mit christlichem Beruf. Und das Komische war, danach ging es mir nicht mehr gut. Danach waren die Krankheitssymptome da bei mir. Ich hatte Durst, Schlappheit. Und meine Mutter hat gesagt, test nochmal, Frank, wie vor einem halben Jahr mit so einem Teststreifen. Und jetzt hat es wieder Zucker angezeigt. Und jetzt wurde trotz all meinen erneuten Gebeten, die ich losgelassen habe, Herr, vergib mir, ich habe es gar nicht so ernst genommen. Ich hatte eine andere Erklärung für den Zucker und so, dass das damals angezeigt hatte. Ich habe doch nie gedacht, dass du das warst. Vergib mir nochmal, es ging nicht wieder weg. Jetzt wurde Zucker wirklich festgestellt bei mir im Blut und ich musste ins Krankenhaus und seitdem muss ich bis heute mit jedem Tag Spritzen leben. Oh, nicht gerade schön. Aber ich kann im Nachhinein sagen, dieses Leid, was ich dort erlebt habe, das hat mich zu Gott erstmal hingetrieben. Ich habe gemerkt, mein Leben kann ruckzuck nicht mehr so schön sein, wie es gerade noch war. Mein Leben kann ruckzuck mal zu Ende sein durch den Zucker. Und mit 19 Jahren war ich dann erst so weit, dass ich gemerkt habe, ich brauche Gott und habe ihn eingeladen, in mein Leben zu kommen. Letzten Endes hat mich dieses Leid zu Gott hingetrieben. Man sagt es manchmal so ein bisschen böswillig, das ist eine Heimsuchung, wenn jemand Leid erlebt. Es ist aber eigentlich ein gutes Wort, wenn man sich das mal so richtig im Verstand oder auf der Zunge zergehen lässt. Heimsuchung, Gott möchte uns nach Hause suchen. Der will uns nach Hause holen. Deswegen hat er zugelassen, dass auch das Leid mit dem Zucker in meinem Leben aufgetreten ist. Weil dadurch habe ich nach Gott gesucht und bin heute Christ. Wenn sowas passiert, der sagt, Gott garantiert, das ist mir mehr wert, als dass der Frank auf Erden sein ganzes Leben gesund ist. Der soll in der Ewigkeit mal bei mir im Himmel dabei sein. Das ist mir wichtiger. Gott benutzt solches Leid. Noch ein viertes, das nächste, ist gleich abgestürzt. Okay, ich erkläre euch, was da zu sehen war. Ah, jetzt seht ihr's. Da ist ein Christ und einer, der etwas dunkler angezogen ist. Und der etwas dunkler angezogene stellt dem Christ die Beine. Ist auch was wie Mobbing. Manu wird dazu was erzählen.
Okay, ich hatte eine Freundin, ich nenne die mal Anna, weil es in Annaberg passiert ist. Die heißt eigentlich anders. Und die Anna, die ist dort in die 12. Klasse gegangen und in der Parallelklasse, da gab es Leute, die haben nicht mit Gott gelebt, sondern richtig mit Satan gelebt. Die haben das ganz ernst gemeint, die haben zu Satan gebetet. Und wenn Leute das ernst meinen, da kann man mit Satan was erleben, genauso wie man, wenn man das ernst meint, was mit Gott erlebt. Immer wenn man es ernst meint. Und diese Satanisten, nenne ich die jetzt mal, die haben auch gemerkt, dass die Anna wirklich Christ ist. Dass die wirklich mit Gott geht, weil Satanisten merken, wer Kraft hat und wer keine hat. Satanisten merken genau, welche Leute nur Mitläufer sind und mal in die Kirche gehen, an denen nichts dran ist. Und bei der Anna haben die gemerkt, an der ist was dran. Und dann haben die war relativ klein und sehr schlank und ja, und dann haben die das solche Spielchen gerne gemacht. Die haben sich in dem Schulhaus aufgestellt und die dann hin und her geschubbt, so von einem zum anderen. Dann haben sie angespuckt und die haben wirklich schlimme Sachen mit ihr gemacht und wir haben dann manchmal zusammen geheult und immer gerufen, Herr Jesus, was machen wir denn jetzt? Bitte hilf, bitte hilf. Und das Krasse ist, dass dann der Anna wichtig geworden ist, dass in der Bibel steht, wir sollen unsere Feinde lieben. Und da hat die tatsächlich gebetet, Jesus, gib mir Liebe für sie. Gib mir, dass ich die lieben kann. Das ist eigentlich völlig absurd, aber die hat es ganz ernst gemeint. Und dann hat sie noch gebetet, und Herr Jesus, gib mir eine geistliche Schlagfertigkeit, dass ich einfach weiß, was ich denen sagen soll. Wenn die irgendwas sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich denen erwidern soll. Und dann haben wir eine ganze Zeit drum gebetet, das ging bestimmt ein halbes Jahr, wo sich nicht viel verändert hat. Und eines Tages wieder ist im Schulhaus, die musste an denen vorbei und es ist so, ach, die hat dann angefangen, die zu grüßen. Die hat einfach immer Hallo gesagt. Sehr mutig, fand ich. Und dann ist er so lang gegangen und der Anführer, der steht so an der Wand mit dem Fuß so und wo sie so vorbeigeht, zischt er. Satan lebt. Ach nee, Quatsch. Entschuldigung. Sagt zuerst, Scheiß Christ. Dreht sie sich rum, sagt, ja, das stimmt, du hast recht, ich bin Christ. Da fiel dem der Unterkiefer runter. Und da hat er einen Monat lang nichts mehr zu ihr gesagt. So. Nachdem der Monat vergangen ist, steht die wieder da. Sie muss wieder vorbei, sagt wieder Hallo und er zischt hinter ihr her, Satan lebt. Und da dreht sie sich um und sagt, ja, das weiß ich, aber Jesus lebt auch und der ist stärker. Und ist gegangen. Und wisst ihr, was cool war? Von da an hörte das auf. Die haben die in Ruhe gelassen und sie haben einfach gemerkt, die steht dazu und einfach Gott war mit ihr und Gottes Geist war mit ihr. Und solche Sachen würden wir alle gerne erleben und da gehört manchmal Leid zuvor dazu.
Also Jesus hat es selber so gesagt, das haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Johannes 15, Vers 20. Das gehört dazu. Also das müssen wir einfach damit rechnen. Wenn uns das passiert, ist das nichts anderes als das, was Jesus gesagt hat. Was können wir tun? Der Ausweg ist, wir sollen die segnen, die uns verfluchen oder die grüßen, wie das die Anna, wie sie Manu genannt hat, gemacht hat. Die hat sie gegrüßt, war nett zu denen, segnet die euch fluchen. Das soll man machen. Und das hat was gebracht. Später beim Klassentreffen, da haben die anderen sich ganz positiv über die Anna geäußert. Gut, noch eine letzte Folie. Jetzt die Flüchtlinge, die in unser Land kommen, die Kriege, die gerade toben weltweit, Syrien und so weiter. Das braucht unser Gebet. Und wir wollen das nachher so machen. Da gibt es dann eine Zeit, wo wir in Gruppen hier beten können. Ich lade euch ein, dass ihr damit betet. Gebet schafft Veränderung. Inmitten von Leid. Wir müssen das nicht einfach so ertragen und sagen, oh Mist, immer kommt nur Negatives in Nachrichten. Immer hört man nur so viel von Krieg, Elend und alles Leid, Leid, Leid. Wir können durch Gebet was verändern. Natürlich auch durch praktische Tat. Aber Gebet verändert mehr, als wir ahnen. Ich lade euch dazu ein. Amen.